Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier alle zwei Wochen mit Expertinnen, die sich im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Heute geht es um das Asylbewerberleistungsgesetz, kurz Asyl-BLG. Ein sehr kurzes Gesetz mit nur 15 Paragraphen, was aber recht viele Menschen betrifft, nämlich alle Personen, die im Asylverfahren sind, eine Duldung besitzen und Menschen mit bestimmten humanitären Aufenthaltstiteln. Es regelt, was diese Personen für Leistungen bekommen oder im Gegensatz zu deutschen Staatsangehörigen eben nicht bekommen. Was das für Probleme in der Praxis bereitet und was das mit Rassismus zu tun hat und ob das Asyl-BLG abgeschafft werden sollte, das erklärt uns heute Volker Gerloff. Er ist seit über 15 Jahren Anwalt in Berlin und Dozent für sozialrechtliche und migrationsrechtliche Themen, unter anderem für die Deutsche Anwaltsakademie und diverse andere Organisationen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Volker Gerloff. Du bist seit vielen Jahren Anwalt, insbesondere für Sozialrecht und Migrationsrecht. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Wie bist du denn überhaupt auf das Fachgebiet gekommen?
Tja, also ich habe gestartet mit dem Migrationsrecht. Das war eigentlich mein Plan, Verwaltungsrechtler mit Schwerpunkt Migrationsrecht zu werden. Und das war genau Anfang 2005. Und da kam ja auch das sogenannte Hartz IV in Kraft. Und ich hatte vorher beim Deutschen Anwaltsverein damit zu tun, da hatte ich nämlich ein halbes Jahr gearbeitet, auch fürs Sozialrecht zuständig und war jedenfalls plötzlich einer der wenigen Anwälte, die von diesem Hartz IV schon mal was gehört hatten und wussten, worum es da geht. Und die ganzen alten Hasen waren alle noch in dem alten BSHG und Arbeitslosenhilfe ganz fit. Davon hatte ich dann wieder keine Ahnung. Das hat sich recht schnell rumgesprochen und so hatte ich sehr schnell sehr viele Sozialrechtsmandate. Und so hat sich der Schwerpunkt immer mehr verlagert und jetzt bin ich ganz klar schwerpunktmäßig im Sozialrecht aktiv. Viel Erwerbsminderung und Schwerbehinderung, alles was mit Krankheiten zu tun hat, Krankenversicherung. Und eben auch immer die Schnittstellen mit dem Migrationsrecht und da eben das Asylbewerberleistungsgesetz und generell alle Ansprüche von Geflüchteten, von Ausländern, Zugang zu den einzelnen Sozialleistungen.
Ja. Okay, du hast es schon angesprochen, das Asylbewerberleistungsgesetz, darüber wollen wir heute sprechen. Das gibt es ja erstmal seit 1993. Wie kam es dazu, dass das eingeführt wurde? Gab es vorher sowas in die Richtung noch gar nicht?
Vorher gab es sowas tatsächlich nicht. Da waren Asylbewerber auch ganz normale Menschen, die halt Sozialleistungen bezogen haben nach den Sozialleistungsregelungen, wie sie für alle galten. Anfang der 90er Jahre, die Älteren werden sich erinnern, gab es ja aber sehr starke Nazi-Bewegungen. Es gab Brandanschläge, Pogrome, Hoyerswerda, Rostock, Mölln und noch vieles mehr. Und leider hat die Politik nicht unbedingt damit reagiert, dass sie nun das Nazi-Problem erkannt hätten und bekämpfen wollten, sondern die Lösung war, wir müssen das Asylrecht abschaffen, verschärfen und so weiter. Und 1993 kam dann eben der sogenannte Asylrechtskompromiss, wo das Asylrecht faktisch abgeschafft wurde. Und Teil dieses Kompromisses war auch die Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, wo eben extrem niedrige Leistungen festgesetzt wurden mit der ganz klaren Zielsetzung Abschreckung, Deutschland unattraktiv machen für Flüchtlinge.
Okay. Unter anderem wurde da ja dann auch schon das Sachleistungsprinzip eingeführt. Magst du einmal erklären, was das genau eigentlich bedeutet?
Das bedeutet, dass eben Bedarfe als Sachleistung gewährt werden. Muss ich ein bisschen ausholen. Im Sozialleistungsrecht haben wir es halt immer mit Bedarfen und Bedarfsdeckung zu tun. Das heißt, wir haben einen ganzen Katalog von Bedarfen. Das geht von Ernährung über Wohnung, Verkehr, Bildung, Kultur, Freizeit und so weiter. All diese Posten haben wir als einzelne Bedarfe und die müssen irgendwie gedeckt werden. Bei normalen Menschen ist ganz klar, die kriegen einen Geldbetrag pro Bedarf, damit ist der Bedarf gedeckt, fertig. Und im Asylbewerberleistungsgesetz werden eben viele Bedarfe durch sogenannte Sachleistungen gedeckt. Das heißt, es gibt eben kein Geld, sondern eine Sache, die diesen Bedarf dann decken soll. Ob diese Sachen dann tatsächlich die Bedarfe immer decken, das ist noch ein ganz anderes Thema. Und so als Zwischending zwischen Sach- und Geldleistung gibt es dann auch noch das Modell der Gutscheine. Also Gutscheine sind keine Sachleistungen, sondern geldwerte Leistungen, aber eben auch kein Geld. Die gelten nur in bestimmten Läden und bringen diverse Nachteile mit sich. Einfach wenn man sich eben vorstellt, man ist eh schon in einem kleinen Ort, oft in irgendwelchen Unterkünften mitten im Wald, hat dann eben einen Gutschein, den kann man in ein, zwei Supermärkten einlösen, fällt durch seine Erscheinung, dunkle Hautfarbe, arabisches Aussehen, was auch immer, auf, eh schon, hat da mit der Bevölkerung zu kämpfen und fällt dann noch zusätzlich auf, dass man in der Kasse eben nicht mit Geld, sondern mit diesem Gutschein bezahlt. Man fällt immer als was Besonderes auf. Und Gutscheine sind in der Normalbevölkerung eigentlich damit behaftet, ja, der hat halt irgendwas ausgefressen. Das ist halt eine Sanktion, das ist eine Strafe, wenn jemand Gutscheine statt Bargeld bekommt. Und das ist eine ganz klare Stigmatisierung. Eben auch wieder im Alltag. Noch dazu kommt eben, dass diese Gutscheine vom Sozialamt in einer gewissen Stückelung ausgegeben werden. Das heißt, man hat dann eben Gutscheine, 50 Euro, 20 Euro, 10 Euro, 1 und 2 Euro. Die kleinen sind relativ schnell alle, wenn man die häufig braucht. Und dann habe ich am Ende des Monats vielleicht nur noch einen 20-Euro-Gutschein, brauche aber gerade nur eine Tüte Nudeln. Und ich kann mit diesem Gutschein eben nicht losgehen und nur die Tüte Nudeln kaufen. Das kann ich machen, dann sind die 20 Euro aber weg. Weil Wechselgeld darf der Supermarkt darauf nicht geben. Maximal 10% des Gutscheinwerts darf Wechselgeld gegeben werden. Das heißt, das Geld ist einfach weg. Es ist eine faktische Leistungskürzung, weil man schon ein gewisses Know-how braucht, um mit diesem Gutschein wirklich so einzukaufen, dass ich auf den Punkt am Ende rauskomme. Das heißt, wenn ich mit einem 10-Euro-Gutschein einkaufe, muss ich eben die ganze Zeit auch mitrechnen, was habe ich schon, was brauche ich noch, und es geht immer was verloren dabei.
Ja, okay. Ich habe tatsächlich auch mitbekommen bei Kinderwägen, dass es dafür auch Gutscheine gibt, wo man aber dann halt wirklich nur einen kleinen Betrag oder einen kleinen Anteil dieses Kinderwagenpreises überhaupt irgendwie als Gutschein erhält. Stattdessen könnte man, wenn man das als Geld bekommen würde, bei eBay Kleinanzeigen oder ähnlichem gebraucht, super guten Kinderwagen bekommen, aber muss da dann eigentlich noch dazu zahlen, was halt oft gar nicht möglich ist.
Das ist ein Riesenproblem. Und dadurch, dass die tatsächliche Leistungsgewährung nach dem Asyl-BLG eine kommunale Aufgabe ist, gibt es da eben auch extrem große Unterschiede von Kommune zu Kommune. Es gibt zum Beispiel häufig auch die Praxis, dass Bekleidung grundsätzlich nicht mit Geldleistungen gewährt wird, sondern als Sachleistung. Und ganz häufig sehe ich das dann in den Akten. Es gibt eine Kleiderkammer mit den Spenden, die die Bevölkerung halt, Kleidung, die die Bevölkerung nicht mehr braucht. Die werden dann zweimal im Jahr geöffnet, einmal im Sommer, einmal im Winter. Und dann kriegen die Leute einen Zettel, da ist angekreuzt, eine Hose, eine Jacke, ein T-Shirt, ein paar Schuhe. Und dann dürfen die in diese Kleidekammer und sich da was aussuchen. Und die Mandanten erzählen dann eben nicht selten, dass sie sagen, ja, in meiner Größe gab es nichts. Da hat man dann halt Pech gehabt, wenn man keine gängige Größe hat. Und dann heißt es halt nur, kommst du halt in einem halben Jahr wieder, dann haben wir vielleicht was. Das sind schon sehr grenzwertige Sachen. Deshalb sagte ich, man muss sich dann auch genau angucken, ob die sogenannten Sachleistungen die Bedarfe denn überhaupt decken. Ich trage halt immer vor, dass wenn jetzt zum Beispiel hier bei dem Kleidungsbeispiel die Kleidung einfach nicht gewährt wird, ja, dann muss Geld ausgezahlt werden, ist doch logisch. Die Behörden machen das aber nicht oder einige machen es, andere nicht, ist eben diese Unterschiede der Kommunen. Und die Gerichte interessiert das bisher leider überhaupt nicht. Also alles, was ich dazu bisher vortrage, wird einfach komplett ignoriert. Die Frage, adäquate Sachleistungen, die die Bedarfe decken, ist für die Gerichte bisher leider kein Thema. Und auch schwierig vor den Gerichten anhängig zu machen, weil auf diesem Gebiet haben wir häufig das Problem, überhaupt Fälle zu kreieren. Also ich habe es häufig, dass Mandanten eben vor mir sitzen und ich sage, oh Mensch, hier Ihr Bescheid, der ist falsch, da, Ihnen steht mehr zu, wollen wir da was machen? Und dann sagen viele Mandanten eben oder potenzielle Mandanten, nee, lass mal. Ich habe schon genug Probleme. Wenn ich dagegen jetzt vorgehe, dann kriege ich noch mehr Probleme mit den Behörden. Oft ist auch Sozialamt und Ausländerbehörde ein und dieselbe Behörde in vielen Kommunen. Die sagen, nee, wenn ich da jetzt Stress mache, dann gefährde ich meinen Aufenthalt. Und wenn man ein paar Jahre dabei ist, erlebt man eben auch durchaus Fälle, wo man sich sagt, naja, so weit hergeholt ist das gar nicht, was die Mandanten da erzählen. In Sachsen-Anhalt hatte ich zum Beispiel einen Fall, wo ich ein sozialrechtliches Verfahren laufen hatte und der ist zu seiner Duldungsverlängerung hingegangen und die Ausländerbehörde hat ihm gesagt, so, du kriegst jetzt nur noch wöchentlich Duldung. Du kommst hier jede Woche her und musst die Duldung verlängern, es sei denn, du pfeifst deinen Anwalt zurück und nimmst die Klage vom Sozialgericht zurück. Dann kriegst du wieder ein halbes Jahr. Und der kam dann eben an und sagte, naja, nimm die Klage zurück, das halte ich nicht durch. Hier jede Woche zur Ausländerbehörde, immer in der Angst, um Gottes Willen, was passiert da? Und dann haben wir die Klage zurückgenommen. Also sowas passiert durchaus. Dadurch gibt es relativ wenige Betroffene, die überhaupt bereit sind zu klagen. Wenn geklagt wird, dauern die Verfahren sehr lange. Der Aufenthaltsstatus wechselt, entweder werden die Leute auch abgeschoben oder reisen aus, dann hat sich die Sache erledigt, oder sie kriegen einen Aufenthaltstitel, haben dann kein Interesse mehr an der Sache. Das heißt, man kriegt die Fälle einfach selten durch die Instanzen oder gar bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das weiß der Gesetzgeber, das wissen die Behörden und das wissen auch die erstinstanzlichen Gerichte. Und man kommt einfach nicht voran. Wir hatten ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2012, wo dann endlich gesagt wurde, auch die Betroffenen des Asyl-BLG sind so richtige Menschen, so echte Menschen im Sinne vom Grundgesetz, wenn da von Menschen die Rede ist. Und die haben tatsächlich die gleichen Bedarfe wie so richtige Menschen. Und deshalb waren die Bedarfe, die damals festgesetzt waren, die 1993 festgesetzt wurden und sich bis 2012 nicht geändert hatten, eben verfassungswidrig. Und das hat eben 19 Jahre gedauert, bis der Fall dann endlich mal vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde. Und das liegt eben unter anderem auch an diesen tatsächlichen Schwierigkeiten.
Ja, Wahnsinn, wie lange das dauert. Und dann hat ja das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber aufgefordert, diese Sätze anzupassen. Ist das denn dann gelungen, dass jetzt man sagen kann, ah ja, das ist ja jetzt inzwischen von den Leistungssätzen her auch angeglichen ans Arbeitslosengeld oder Ähnliches?
Grundsätzlich ist das die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Die haben gesagt, dadurch, dass wir jetzt festgestellt haben, Mensch ist Mensch und den dürfen wir nicht nach Status unterscheiden, müsst ihr auch den Betroffenen des Asyl-BLG die gleichen Bedarfe zugestehen, wie eben im SGB II oder SGB XII. Und wenn ihr da drunter bleiben wollt, wenn ihr andere Bedarfe festsetzen wollt, also adressiert an den Gesetzgeber, dann müsst ihr eine wissenschaftliche Erhebung zu den Bedarfen machen. Es kann ja durchaus sein, dass die Betroffenen des Asyl-BLG andere Bedarfe haben. Dann müsst ihr aber eine wissenschaftliche Erhebung machen, welche Bedarfe das sind. Das ist bis heute nicht erfolgt, sondern der Gesetzgeber hat einfach die Bedarfe für normale Menschen genommen und davon Bedarfe rausgerechnet. Entweder Bedarfe, die angeblich immer als Sachleistung erbracht werden, oder Bedarfe, die für Asylbewerber, Geduldete grundsätzlich nicht entstehen können. Da ist das Paradebeispiel der Bedarf zur Beschaffung eines Personalausweises. Der Bedarf kann tatsächlich unmöglich für jemanden, der Asyl-BLG-Leistung bezieht, entstehen. Also solche Bedarfe wurden rausgerechnet, aber es wurde eben keine Erhebung gemacht. Weil es ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Betroffenen vielleicht völlig andere Bedarfe haben, die vielleicht sogar höher sind. Kann ja alles sein. Das wurde eben nicht gemacht. Und so ist es dem Gesetzgeber gelungen, mit seiner Neuregelung deutlich unter dem Satz zu bleiben, den das Bundesverfassungsgericht als Übergangsregelung vorgegeben hat. Denn das BVFG hat 2012 gesagt, bis der Gesetzgeber entscheidet, geben wir vor, was zumindest noch verfassungsgemäß wäre. Und die Leistungen wurden dann gezahlt, bis zum 1.3.2015 der Gesetzgeber eine neue Regelung getroffen hat. Und die blieb deutlich dahinter zurück und wurde dann mit den Jahren nicht etwa angehoben, sondern immer weiter gekürzt. Der Gesetzgeber wurde also immer kreativer im Kürzen der Leistungen. Und wir sind jetzt aktuell bei einem Satz für den Regelbedarfssatz 1, also Alleinstehender in einer Wohnung, bekommt jetzt 351 Euro monatlich. Für normale Menschen sind es 432 Euro. Die meisten sind aber in Sammelunterkünften untergebracht und dort gibt es nur 316 Euro monatlich für Alleinstehende oder Alleinerziehende. sind also über 100 Euro weniger als für normale Menschen. Das ist schon drastisch. Und die Leute müssen mit diesen 316 Euro klarkommen. Und wir wissen ja alle, wie dramatisch die Berichte schon von Hartz-IV-Empfängern sind, die mit 432 Euro nicht klarkommen. Und hier müssen Leute mit 316 Euro klarkommen. Und das ist in der Öffentlichkeit überhaupt kein Problem.
Ja. Und dann kommt ja noch was ganz Absurdes jetzt auch hinzu, dass Alleinstehende, die in Aufnahmeeinrichtungen leben, ja auch noch in eine ganz andere Regelbedarfsstufe eingeordnet werden, nämlich als wären sie in einer Ehe und würden sich Lebensmittel und so weiter in der gemeinsamen Küche teilen und bräuchten dadurch noch weniger, richtig?
Genau. Das ist genau der Punkt, wie diese 316 Euro gerechtfertigt werden. Denn der volle Satz wären ja 351, die aus meiner Sicht schon zu niedrig sind, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. 351 Euro sind der volle Satz. Und 10% Abzug davon sind dann 316 Euro. Und das wird damit gerechtfertigt, dass Alleinstehende in Sammelunterkünften, also in Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften, ja mit den anderen Bewohnern gemeinsam wirtschaften können, ähnlich wie Ehegatten. Und dadurch würden dann Einspareffekte erzielt werden können, die 10% Leistungsabzug rechtfertigen. Also wirklich, das kann man schon als willkürliche Leistungskürzung durch den Gesetzgeber ansehen, die jetzt in der Praxis eben so durchgezogen wird. Denn die Behörden gucken eben einfach, Alleinstehende, Sammelunterkunft, also 316 Euro. Da gibt es im Moment viele Gerichtsverfahren, Eilverfahren, wo versucht wird, eben den vollen Satz durchzusetzen. Und man wird sehen, wie dann in den gerichtlichen Verfahren dazu entschieden wird. In den Eilverfahren gibt es dazu eine klare Tendenz. Sehr viele Sozialgerichte und auch Landessozialgerichte sprechen den vollen Satz zu, weil sie teilweise mit drastischen Worten sagen, das ist einfach nicht nachvollziehbar, was der Gesetzgeber da gemacht hat. Es ist nicht zu rechtfertigen, diese 10% Kürzung. Teilweise gibt es aber auch Gerichte, die sagen, das passt schon. Sozialgericht Berlin ist da ganz weit vorne dabei. In Berlin hat man eigentlich keine Chance mit solchen Verfahren, im Eilverfahren. Und wir werden jetzt eben starten, die ersten Klageverfahren. Und da wird man eben versuchen müssen, so schnell wie möglich zum Bundesverfassungsgericht zu kommen, um eben nicht wieder 19 Jahre warten zu müssen, um dann gesagt zu kriegen, ja klar, war das alles verfassungswidrig.
Ja, aber es ist dann auch wieder eine Frage der Zeit. Und bis dahin ergehen weiterhin die Bescheide, die ja sehr wahrscheinlich verfassungswidrig sind.
Genau, und viele gehen dagegen eben nicht vor, weil sie gar nicht verstehen, was da vorgeht. Die gar nicht wissen, dass ihnen eigentlich mehr zusteht. Die kriegen diesen Bescheid, den legen sie irgendwo hin und gut ist, haben andere Probleme. Und die wenigen, die dagegen vorgehen, kriegen dann vielleicht irgendwann mal eine Nachzahlung. Aber das wird extrem mühsam werden. Allerdings macht es Hoffnung, anders als bis 2012 gibt es jetzt eben tatsächlich viele Gerichte, viele Richter und Richterinnen, die ganz klar Stellung beziehen und sagen, das darf in einem Sozialstaat, in einem Rechtsstaat einfach nicht geduldet werden, solche absolut willkürlichen und nicht sachlich begründeten Leistungskürzungen.
Ja, okay. Wie sieht es denn aus mit der Krankenbehandlung? Asylbewerberinnen haben ja keinen Anspruch auf eine gesetzliche Krankenversicherung. Wie ist das im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt?
Auch da gibt es eine Sonderregelung. Man muss sich halt das auch mal vor Augen führen. Wir haben im Asyl-BLG so eine Handvoll Paragraphen, so mit A- und B-Nummern, so knapp 20, um die 20 Paragraphen. Ein ziemlich hingerotztes Gesetz, also muss man wirklich so sagen. Und diese Regelungen, diese Handvoll Paragraphen sollen im Prinzip alles regeln, was für vollwertige Menschen im SGB II, 12 und 5 geregelt ist. Also Existenzsicherung und Krankenversicherung. Drei dicke Gesetzbücher, hier eingeschrumpft auf 20 Paragraphen. Und das gesamte SGB V ist hier in einem Paragraphen zusammengefasst, Paragraph 4 Asyl-BLG. Und dort heißt es eben, zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderlichen ärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln und so weiter zu gewähren. Und der Knackpunkt ist der Begriff akute Erkrankung. Das heißt, Menschen, die unter das Asyl-BLG fallen, bekommen eine ärztliche Behandlung nur, wenn ihre Krankheit akut ist. Und akut ist eine Erkrankung, wenn eben ein plötzlich auftretender Krankheitszustand zu behandeln ist. Plötzlich und heftig. Beispiel, ich habe eben eine chronische Krankheit und immer wieder kommt es da zu Schüben. Und eigentlich brauche ich da eben eine durchgehende Medikation, um diese Schübe zu verhindern. Für diese nicht vollwertigen Menschen, die unter das Asyl-BLG fallen, wird jetzt aber gesagt, chronische Krankheit ist nicht akut. Das heißt, kein Behandlungsanspruch. Das heißt, die müssen immer warten, bis der Schub eintritt und dann haben sie einen Anspruch. Das ist ja dann akut. Sobald dieser Schub aber behandelt ist, fliegen sie aus dem Krankenhaus wieder raus. Weil dann ist es ja nicht mehr akut, dann ist es nur noch chronisch. Also diese ganzen chronischen Sachen fallen einfach nicht unter diesen Begriff. Und das ist sowas von menschenverachtend, dass auch hier eben immer mehr Gerichte dazu übergehen und sagen, ja, das ist so dermaßen verfassungswidrig, das müssen wir verfassungskonform auslegen. Und die dann eben sagen, wir müssen den Paragraph 4 im Prinzip so auslegen, dass der analog genau das Leistungsspektrum des SGB V wiedergeben soll. Und dieser Begriff akute Erkrankung, das ist ein total verunglückter Begriff, den man so nicht ernst nehmen kann. Da muss man dann auch noch unterscheiden. Für Asylbewerber gelten auch noch diverse europarechtliche Regelungen, insbesondere die Aufnahmerichtlinie. Und da steht zum Beispiel ganz klar drin, dass eine Gesundheitsversorgung zu erfolgen hat am Maßstab der eigenen Staatsbürger. Das heißt, Paragraph 4 verstößt ganz klar gegen Europarecht. Das heißt, immer wenn Asylbewerber eine Krankenbehandlung wollen, muss man europarechtlich argumentieren. Und da gehen auch immer mehr Gerichte mit. Wenn jetzt aber jemand mit einer Duldung kommt, wird es schon schwieriger. Denn da muss man dann verfassungsrechtlich argumentieren. Das Bundesverfassungsgericht hat ähnlich wie bei der Existenzsicherung, wo ja gesagt wird, es gibt ein menschenwürdiges Existenzminimum für Lebensunterhalt und Wohnung, wird hier gesagt, es gibt ein menschenwürdiges Gesundheitsversorgungsminimum. Und das ist in Deutschland durch das SGB V definiert. Also sobald ein Kassenpatient eine Behandlung bekommen würde, muss auch jeder andere eine Behandlung bekommen, weil das eben das menschenwürdige Minimum ist. Und deshalb muss man diesen Paragraph 4 entsprechend auslegen, ist aber immer wieder ein Kampf. Also man liest dann zum Beispiel so Bescheide, gerade auch bei kleinen Kindern. Ja, das Kind hat zwar eine chronische Erkrankung, was zu Erblindung und Taubheit lebenslang führen wird und dringend behandlungsbedürftig. Die Behandlung wird aber abgelehnt, weil nicht akut. Und damit wird dieses Kind sehenden Auges in Blindheit und Taubheit getrieben. Wenn man es jetzt behandeln würde, könnte man es noch retten. Aber so, Gesetz, Wortlaut, uns doch egal. Und wenn dieses Kind dann eben keinen Anwalt hat, ist es verloren. Mit Anwalt hat man eine Chance, vor dem Sozialgericht das noch zu korrigieren, aber eben auch nicht vor jedem Sozialgericht. Weil es durchaus auch Sozialgerichte gibt, die sagen, Wortlautgrenze, kein Anspruch. Also das ist wirklich extrem hart und aus meiner Sicht eben auch wirklich in Richtung Menschenverachtung.
Ja, und halt auch wieder super willkürlich, weil wer entscheidet darüber, ob jetzt etwas akut ist, ob etwas ja notwendig ist medizinisch, beziehungsweise helfen dann ja anscheinend auch wirklich keine ärztlichen Gutachten mehr.
Gutes Stichwort, genau. Denn das ist ja auch so eine absurde Regelung. Man muss sich das in der Praxis vorstellen. Es wird gesagt, komm wieder, wenn es akut ist. So, was ist denn die Situation, wenn eine Krankheit akut ist? Dann brauche ich jetzt sofort eine Behandlung. Die Leute werden aber gezwungen, ich muss erstmal zu meinem Sachbearbeiter beim Sozialamt. Muss ich zu den Öffnungszeiten hingehen. Dann sagt der Sozialamtssachbearbeiter, macht eine erste Einschätzung, ist das akut oder nicht. Wenn er korrekt arbeitet, müsste er ja jetzt einen Amtsarzt einschalten. Ehe der mal Zeit hat oder einen Termin, also das scheitert einfach an der Praxis. Und eben auch wieder, verschiedene Kommunen haben eine verschiedene Praxis. Es gibt jetzt mittlerweile ja auch häufig in vielen Ländern die Regelung, dass es die elektronische Gesundheitskarte auch im Asyl-BLG gibt. Damit sind viele Probleme vom Tisch. Dann wird eben einmal diese elektronische Gesundheitskarte ausgegeben und dann liegt die Entscheidung tatsächlich beim behandelnden Arzt. Der sieht dann diese Karte, sieht, ah, das ist Asyl-BLG. Und wenn der sagt, das ist akut, dann behandelt er und kann dann auch über das Sozialamt abrechnen. In den Ländern, wo es das aber nicht gibt, bleibt es nach wie vor eine Entscheidung des Sozialamts und des Amtsarztes. Und auch da gibt es extrem unterschiedliche Qualitäten. meine heftigste Geschichte ist, jetzt nicht unbedingt aus dem Sozialrecht, aber das sind ja die gleichen Ärzte. Mhm. Im Asylverfahren, eine Frau aus Kenia hatte vorgetragen, dass sie zwangsbeschnitten wurde und eben deshalb um ihr Leben fürchtet, weil sie da geflohen ist. Aber die Zwangsbeschneidung wurde schon durchgeführt. Dann hat der Amtsarzt eine Untersuchung durchgeführt und hat so handschriftlich hingeschrieben, keine Spuren einer Zwangsbeschneidung. Das heißt, der Asylantrag wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Dann kam sie Gott sei Dank noch innerhalb der Frist zu mir. Wir haben Klage erhoben. Ich habe sie zu einem richtigen Arzt geschickt. Der hat bestätigt, dass da ganz deutlich eine Zwangsbeschneidung stattgefunden hat. Und dann hatten wir die Klage in kurzer Zeit gewonnen. Aber diese Amtsärzte, also wirklich Pfuscher und Stümper teilweise, die sind dann eben zuständig, solche Beurteilungen abzugeben. Das ist schon erschütternd.
Ja, okay. Dann gab es ja jetzt auch durch das Migrationspaket im letzten Jahr noch ja viele, viele Leistungseinschränkungen. Das heißt, dass dieser Regelsatz ja auch gekürzt werden kann. Wann genau darf das denn passieren?
Da wird die Sendezeit nicht reichen. Das ist ein Phänomen. 2012, immer wieder ein wichtiges Datum, nämlich Bundesverfassungsgericht hat entschieden, die damalige Fassung des Asyl-BLG war grob verfassungswidrig und dem Gesetzgeber ist es gelungen, das aktuelle Asyl-BLG noch viel, viel drastischer zu Lasten der Betroffenen auszugestalten, als es im Jahr 2012 war. Denn wir haben jetzt eine Fülle von Einschränkungstatbeständen. Wir hatten damals, 2012, ganze 2 Tatbestände. Mhm. Nämlich einmal, wenn der Vorwurf im Raum war, dass jemand eingereist ist, um hier diese wahnsinnig tollen Leistungen nach dem Asyl-BLG zu beziehen, dann wurde er gekürzt. Oder wenn jemand bei seiner Abschiebung nicht mitgewirkt hat. Die beiden Sachen gab's. Mittlerweile haben wir so um die 20 Tatbestände. Und die Leistungskürzungen sind dann eben nicht so, wie wir es für vollwertige Menschen haben, dass es dann 10 oder 30% vom Regelsatz sind und auch für einen begrenzten Zeitraum, nämlich maximal 3 Monate, sondern hier wird man begrenzt auf Ernährung, Gesundheits- und Körperpflege. Mhm. Das ist so dieses berühmte Bettbrot-Seife. Ein Bett darf er noch haben, Brot kriegt er noch und Seife sei ihm auch zugestanden. Alles andere ist weg. Und zeitlich gibt es faktisch auch keine wirkliche Begrenzung. Wir haben zwar jetzt seit 2015 eine Norm, die eine zeitliche Begrenzung vorsieht. In der Praxis habe ich es aber noch nicht erlebt, dass die wirklich mal ernst genommen würde. Da wird nämlich gesagt, die erste Anwendung ist auf maximal 6 Monate zu beschränken, darf aber verlängert werden. Und die Behörden sagen in der Regel, ja, dann verlängern wir halt. Und deshalb gibt es dann eben Mandanten, die über Jahre hinweg nur dieses Bettbrot-Seife bekommen. Und leider hat das Bundessozialgericht eine Entscheidung gemacht, war ein Fall von mir, und gesagt, das ist völlig unerheblich, wie lange das dauert. Da hatte mein Mandant damals über 8 Jahre Leistungskürzung. Und BSG hat gesagt, das ist unproblematisch. Und das ist schon bemerkenswert, wenn wir im SGB II eben sehen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, schon 3 Monate Leistungskürzung, wesentlich geringer als hier im Asyl-BLG, ist eine so drastische Einschränkung der Menschenwürde, dass das nur unter engsten Voraussetzungen überhaupt denkbar sein kann. Und hier im Asyl-BLG, egal wie lange, egal wie drastisch, passt schon. Die wesentlichen Tatbestandsmerkmale sind eigentlich immer der Vorwurf, der Betroffene müsste eigentlich woanders sein, hätte gar nicht nach Deutschland kommen dürfen. Also Dublin-Verfahren, anderer Dublin-Staat ist zuständig oder er hat in einem anderen Staat einen Aufenthaltstitel, ist aber nach Deutschland gekommen oder eben Mitwirkungsverweigerung. Das führt dann zu diesen Leistungskürzungen, wo mein Vorwurf eben ist, dass hier Migrationsrecht mit Sozialrecht vermengt wird auf unzulässige Weise. Es wird ein migrationsrechtlicher Vorwurf gemacht. Du wirkst nicht bei der Passbeschaffung mit oder du wirkst eben generell nicht bei deiner Abschiebung mit. Deshalb kriegst du jetzt weniger Leistung. Eigentlich ist im Sozialrecht der Grundsatz, eine Leistungskürzung muss immer auch leistungsbezogen sein und immer den Anspruch haben, dem Leistungsberechtigten zu helfen. So ist ja zum Beispiel, wenn wir die SGB-II-Sanktion nehmen, da sagt ja das Bundesverfassungsgericht, so eine Sanktion kann nur gerechtfertigt sein, wenn damit dem Betroffenen geholfen werden kann. also seine Motivation zur Selbsthilfe gefördert werden kann und so weiter. Und hier haben wir ganz klare Bestrafungselemente mit drin bei den Sanktionen im Asyl-BLG. Das darf eigentlich nicht sein. Das weiß natürlich auch der Gesetzgeber. Aber der weiß eben auch, dass einmal die dadurch tatsächlich Betroffenen kaum Zugang zum Anwalt haben, weil wer mit diesen Leistungen auskommen muss, die in der Regel auch durch Sachleistungen gewährt werden müssen. Das heißt, oft kriegen die keinen Cent im Monat, sondern es wird gesagt, hier, du kannst in die Kantine in deiner Unterkunft gehen, da kriegst du Essen. Wir stellen dir ein Bett hin, da kannst du schlafen. Und im Gemeinschaftsbad hast du auch ein Stück Seife. Damit ist dein Bedarf gedeckt. Die haben 0 Euro in der Tasche. Das mal so kurz als Abriss dazu.
Würdest du denn sagen, du hast es ja schon angesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht 2019 ja festgelegt hat, dass die Kürzungen im SGB II verfassungswidrig sind, dass das auch übertragbar ist aufs Asylbewerberleistungsgesetz?
Das ist eine Debatte im Moment in der Sozialrechtswissenschaft. Dazu schon einige Beiträge von Professoren und Professorinnen, von Praktikern und Praktikerinnen, die eigentlich alle zu dem gleichen Ergebnis kommen und sagen, einzelne Argumentationsstränge aus dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind sicherlich übertragbar, aber es ist nicht 1:1 übertragbar, weil es einfach ein komplett unterschiedliches System ist. Aber man kann eben durchaus übertragen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss auf jeden Fall ein vorwerfbares Verhalten geben. Und es muss durch die Leistungskürzung auch zumindest die Chance bestehen, dass durch die Leistungskürzung das vorwerfbare Verhalten geändert wird. Und das haben wir eben bei ganz vielen Tatbeständen im Asyl-BLG nicht. Beispiel, der älteste Tatbestand, den wir haben, ist ja Vorwurf, du bist eingereist, um hier Leistungen zu beziehen. Also kriegst du nur Bett, Brot, Seife. Da gibt es kein vorwerfbares Verhalten, was irgendeinen aktuellen Bezug hat. Und der hat auch keine Chance, durch eine Änderung seines Verhaltens diese Leistungsminderung zu beseitigen. Weil er ist ja nun mal eingereist und der Vorwurf ist der Welt. Da kann er nichts dran ändern. Deshalb sagen auch viele Gerichte, dieser Tatbestand ist absolut nicht verfassungskonform. Deshalb findet man dazu eigentlich nur positive Rechtsprechung, fast nur positive Rechtsprechung, weil da gesagt wird, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist so eindeutig, dass es an der Stelle übertragbar ist. Aber bei dem Klassiker, jemand wirkt bei der Passbeschaffung nicht mit, weil er keinen Pass hat, bleibt er weiter hier, weil er nicht abgeschoben werden kann. Da haben wir ja ein vorwerfbares Verhalten. Und da wird es dann schon schwieriger, diese Rechtsprechung von den Sanktionen hier zu übertragen. Aber einzelne Gedanken sind da natürlich zu übertragen. Das muss man sehen. Das ist eine Verfassungsbeschwerde anhängig, nämlich genau gegen die BSG-Entscheidung, die ich vorhin benannt habe. Also auch eine Verfassungsbeschwerde von mir. Die liegt jetzt aber auch schon seit 2017 beim Bundesverfassungsgericht und steht auch noch nicht auf der Liste der zu entscheidenden Verfahren. Das heißt, das ist schon ein deutliches Zeichen, dass jetzt kein großes Interesse beim Bundesverfassungsgericht vorhanden ist. Aber es gibt Gott sei Dank immer mehr Literatur, also Aufsätze in der Wissenschaft, die sagen, diese Verfassungsbeschwerde ist eine interessante Sache, die muss entschieden werden, weil das einfach so viele Fälle betrifft. Deshalb habe ich schon noch die Hoffnung, dass es irgendwann mal aufs Tableau kommt. Aber man sieht das eigentlich in der ganzen Entwicklung, auch in der Sanktionsentscheidung von letztem Jahr. Das hat ja auch Jahre gedauert, ehe das endlich mal verhandelt wurde. Es gab Vorlageverfahren von Sozialgerichten, die wurden immer wieder als unzulässig zurückgewiesen. Dann wurde wieder ein Versuch gemacht und wieder und wieder. Und irgendwann musste eben eine Vorlage mal angenommen werden. Und ich war sowohl bei der Verhandlung zu den Sanktionen dabei, als auch bei der Urteilsverkündung für den Deutschen Anwaltsverein als sachverständiger Dritter. Und das war schon augenfällig und auch andere Beobachter bestätigen das, dass man schon gemerkt hat, der Senat, der darüber entschieden hat, ist sich nicht einig. Und das ganze Urteil liest sich auch als ganz klarer Kompromiss zwischen extremen, unterschiedlichen Positionen. Wenn Laie dieses Urteil liest, denkt er oft, wieso ein paar Absätze vorher haben sie noch ganz was anderes gesagt. Wenn man das als Kenner der Materie liest, macht das alles total Sinn. Aber man sieht deutlich, da wurden ganz unterschiedliche Positionen in ein Urteil gegossen und da wurde um jedes Komma gekämpft. Und das lässt nicht unbedingt hoffen. Wir haben ja das ein ähnliches Problem bei der Frage EU-Bürger und Zugang zu Sozialleistungen. EU-Bürger sind ja, wenn sie nicht Arbeitnehmer sind, sowohl im SGB II als auch im SGB XII ausgeschlossen. Das heißt, sie sind auf Null gesetzt, komplettes Aushungern. Und die Frage wird auch seit Jahren versucht, vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen und wird auch seit Jahren vom Bundesverfassungsgericht abgeblockt. Sie haben jetzt zwar in einer Entscheidung im Februar gesagt, das ist eine schwierige offene Rechtsfrage, aber sie wollen halt offenbar nicht darüber entscheiden. Also wir sind in der Situation, alle warten drauf, dass das Bundesverfassungsgericht dazu endlich mal was sagt, sowohl zum Asyl-BLG als auch zu der EU-Bürgerfrage. Aber es kommt im Moment einfach nichts.
Also würdest du sagen, das ist so ein bisschen deine größte Herausforderung in deiner Anwaltspraxis, dass man eigentlich immer so ein bisschen aufs Bundesverfassungsgericht wartet, weil halt einfach viel abgeblockt wird oder es auch einfach ewig dauert, bis überhaupt da Entscheidungen getroffen werden?
Ist natürlich sehr fallbezogen. Man hat ja immer das Interesse des Mandanten zu wahren und insofern gibt es natürlich viele Verfahren, wo ich sehe, eigentlich wäre das eine schöne Sache, um die durch die Instanzen zu ziehen, aber die Behörde hat irgendwo einen wirklich dummen Fehler gemacht. Und dann gehe ich natürlich auf diesen dummen Fehler und gewinne deswegen.
Ja.
Und das schöne Problem ist damit vom Tisch. Also man braucht ja auch immer eine Behörde, die in der Lage ist, einen Bescheid zu schreiben. Und das ist halt bei den Asyl-BLG-Fällen nicht unbedingt immer der Fall. Die Bescheide sind so unfassbar grottenschlecht. Und das ist eben auch wieder dem Umstand geschuldet, dass diese Behörden kaum kontrolliert werden. Es gibt eben kaum Verfahren, die vor Gericht kommen. Und wir haben eben auch nach wie vor einige Richter und Richterinnen, die einfach nicht geneigt sind, da wirklich mal zu kontrollieren, sodass man eben sagen kann, ja, eine Behörde ist immer so unverschämt und rechtswidrig, wie es das zuständige Gericht zulässt. Das kann man schon ganz gut sehen. Wenn man von einer Behörde einen guten Bescheid kriegt, dann sieht man auch gleich, zuständig ist das und das Gericht. Klar, die müssen korrekte Bescheide machen. Sozialgericht Berlin tut sich da nicht unbedingt besonders hervor. Da habe ich eben immer wieder die Situation, dass ich das Gefühl habe, der Richter sieht sich eigentlich eher als Rechtsstelle der Behörde. Dann habe ich zum Beispiel Fälle, wo ich Leistungskürzungen habe nach § 1a, der ist also auf Bettbrotseife reduziert. Völlig haarsträubende Begründung, grottenschlechter Beschluss. Ich habe schon ungefähr 5 formale Fehler im Bescheid, weswegen der Bescheid rechtswidrig ist, wo ich auch an fast jedem anderen Gericht deswegen schon gewinnen würde. Und Richter und Richterinnen am SG Berlin sagen dann in der Situation aber, einige, nicht alle, das interessiert uns erstmal gar nicht. Wir setzen uns jetzt an die Stelle der Behörde und prüfen das nochmal neu durch. Was eigentlich ein unabhängiges Gericht nicht machen sollte, sich an die Stelle einer Partei zu setzen. Wenn ich eine grottenschlechte Klage einreiche, sagen sie ja auch nicht, Herr Anwalt, wir schreiben Ihnen mal die Klage, das geht ja so gar nicht. Aber für die Behörde machen sie es halt. Und dann hatte ich in dem Fall eben von der 1a-Kürzung, schreibt mir der Richter, ja, Ihr ganzer Vortrag interessiert mich relativ wenig. Mich interessiert, was ist Ihr Mandant für ein Mensch? Der ist über Griechenland gekommen, was hat er in Griechenland gemacht? Wie lange war der in Griechenland? Warum war der da? Warum ist er da weg? Über welche Länder ist er hierher gekommen? Warum ist er nicht in den Ländern geblieben, die er durchreist hat? Was macht er in Deutschland, seit er hier ist? War er jemals arbeiten? Warum war er nicht arbeiten? Also er wollte eigentlich wissen, was ist das für ein Mensch, mein Mandant? Wo ich mich frage, sind wir jetzt noch im juristischen Bereich oder wo sind wir jetzt eigentlich? Das fand ich dann auch so einen krassen Fall. Da habe ich einen Befangenheitsantrag gemacht, weil es einfach völlig losgelöst von jeder juristischen Überlegung war. Er hat gesagt, die Norm, das Gesetz interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nur wissen, finde ich jetzt diesen Ausländer hier sympathisch oder nicht? Wenn ja, hat er vielleicht eine Chance, wenn nicht, lehne ich ab. Interessanterweise hat die Behörde 1 oder 2 Tage später komplett anerkannt, wo ich jetzt natürlich nur spekulieren kann, warum das wohl passiert ist, aber es war sicherlich kein Zufall, sodass dieser Befangenheitsantrag dann natürlich auch ins Leere ging, aber mein Mandant hat gekriegt, was er wollte, wunderbar. Aber sowas erlebt man leider immer wieder im Asyl-BLG, dass man sich denkt, ich kenne den Richter doch aus anderen Verfahren, wo meine Mandanten Deutsche sind. Ein guter Jurist, alles wunderbar. Aber wenn ich mit Asyl-BLG-Fällen komme, hat man das Gefühl, diese Richter und Richterinnen haben nie eine juristische Ausbildung genossen, weil sie einfach nicht juristisch argumentieren. In diesen Fällen zu der sogenannten Zwangsverpartnerung, wo also Alleinstehende in Sammelunterkünften eben nur 90% der Leistungen bekommen, kriege ich vom Sozialgericht Berlin, abgesehen von einer Kammer, halt immer so halbseitige Beschlüsse. Das ist die Begründung eine halbe Seite. Und die Begründung ist folgendermaßen, das ist nämlich gar nicht uninteressant. Die sagen, diese Menschen haben überhaupt nur dann Anspruch auf gerichtlichen Eilrechtsschutz, wenn das sogenannte Unerlässliche nicht mehr gewährt würde. Die machen also, die sagen, es gibt ein menschenwürdiges Existenzminimum, dann gibt es das Existenzminimum für Alleinstehende in Sammelunterkünften, eben die 90%. Und dann erfinden wir ein völlig neues Existenzminimum, nämlich das Unerlässliche. Und viele Richter sagen eben, ja, das Unerlässliche ist in Paragraph 1a Leistung. Also Ernährung und Seife. Das physische Überleben muss gesichert sein, alles andere ist Luxus. Und solange das noch gewährt ist, kriegst du bei uns überhaupt keinen Rechtsschutz. Und die prüfen dann nichts, was absolut nichts mit der Rechtsordnung zu tun hat. Nach geltender Rechtsordnung muss im Eilverfahren die gesamte Sach- und Rechtslage umfassend geprüft werden. Wenn das nicht möglich ist, weil die Sach- und Rechtslage so schwierig oder umfangreich ist, dann muss eine Folgenabwägung passieren. Das heißt, das Gericht muss abwägen, was passiert, wenn ich hier dem Antrag stattgebe, was passiert, wenn ich nicht stattgebe und welche Folgen sind schwerwiegender, sodass es meistens dann zugunsten der Betroffenen ausgeht, weil eben die mögliche Verletzung der Menschenwürde schwerer wiegt. Das macht das Sozialgericht Berlin aber nicht, weil sie schon sagen, der ist ja gar nicht rechtsschutzwürdig. Der hat ja noch ein Bett, der hat noch Brot, der hat noch Seife. Was will der eigentlich? Das hat mit Juristerei wirklich nichts mehr zu tun. Das ist schon eine erbärmliche Nummer. Positiv ist natürlich, das erlebt man wirklich nur am SG Berlin. An allen anderen Gerichten wird wirklich ernsthaft geprüft. Ich habe heute zum Beispiel gerade wieder einen Beschluss vom Sozialgericht Frankfurt-Oder bekommen. Leider auch eine Ablehnung. Also wir haben auch nicht gewonnen im Eilverfahren. Aber da wird eben wirklich umfassend begründet. Und ich lese die Begründung und denke mir, ja gut, kann man so sehen, ist okay. Dann ist das auch in Ordnung.
Das heißt, es ist dann auch wieder ein bisschen von Glück und Unglück abhängig, zu welcher Unterkunft man zugeteilt wurde und welches Gericht dann zuständig ist, ob man da gewinnt oder verliert.
Durch das ganze Asyl-BLG. Es ist eine Lotterie, bei welcher Kommune ich lande. Es ist eine Lotterie, bei welchem Gericht ich lande. Und wenn es ein größeres Gericht ist, eben nochmal eine Lotterie, bei welchem Richter ich lande.
Ja. Wie würdest du denn das Asyl-BLG anpassen, wenn du könntest?
Ja, das ist einfach. Ich würde es abschaffen.
Okay.
Es ist ein Sondergesetz. Es ist ein Sondergesetz für eine bestimmte Gruppe von Menschen, denen materiell nicht zugestanden wird, dass sie Menschen sind. So drastisch würde ich das mal formulieren. Anders macht es keinen Sinn, dieses Gesetz. Ja. Denn wir müssen uns ja vor Augen halten, das Bundesverfassungsgericht hat 2014 und jetzt 2019 nochmal mit recht deutlichen Worten festgestellt, dass der Regelsatz für vollwertige Menschen mit 432 Euro im Monat extrem niedrig ist. Der Gesetzgeber hier seinen Gestaltungsspielraum schon maximal ausgereizt hat. Alles, was da drunter gehen würde, wäre verfassungswidrig. Und was macht der Gesetzgeber? Er geht da drunter. Aber eben nur für Ausländer, die unter das Asyl-BLG fallen. Und kann eben darauf setzen, dass das A, die Gesellschaft nicht interessiert, dass das die Medien nicht interessiert. Damit bleibt es eben unöffentlich. Und dass es auch die Behörden und Gerichte kaum interessiert. Wobei das mittlerweile so nicht mehr richtig ist. Immer mehr Gerichte interessiert das durchaus. Und wir haben immer mehr Fälle vor den Gerichten zu den Themen und auch immer mehr positive Rechtsprechung dazu. Das muss man schon deutlich sagen. Ich bin da jetzt ein bisschen gebeutelt, weil ich nun in Berlin sitze und oft mit dem SG Berlin zu tun habe. Aber wenn man bundesweit guckt, gibt es da schon eine positive Entwicklung bei den Gerichten.
Okay, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass sich dieser Trend irgendwie fortsetzt und zumindest die Gerichte da die Gesetzeslage irgendwie ausbessern können.
Genau, und dass es eben auch in der Bevölkerung ankommt, dass eben auch begriffen wird, auch von den deutschen Leistungsbeziehern, Das Asyl-BG ist natürlich auch so ein bisschen ein Test, eine Spielwiese für den Gesetzgeber. Was kriegt man eigentlich alles durch an menschenunwürdigen Leistungen? Und wenn das wunderbar funktioniert, warum soll man das dann nicht auch mal im SGB II oder 12 probieren? Also diese Solidarisierung fehlt halt ein bisschen. Es gibt natürlich viele Vereine, die sich im SGB II engagieren, im Hartz-IV-Bereich, die ganz klar solidarisch sind, auch mit Asyl-BLG-Leistungsbeziehern. Aber es gibt eben auch viel unsolidarisches Verhalten, wo eben auch Hartz-IV-Bezieher gegen Asyl-BLG-Empfänger hetzen und da Propaganda betreiben, was ziemlich armselig ist. Aber es gibt es eben leider auch. Und man merkt es eben auch, wenn man mit Medien zu tun hat, wenn ich ein Hartz-IV-Thema habe, das geht halt viel besser ein, als wenn ich sage, mein Mandant ist Ausländer. Dann sind viele Journalisten schon nicht mehr interessiert und sagen, das kann ich nicht verkaufen. Das interessiert niemanden.
Ja, oh Mann. Super, dann danke ich dir für dieses wirklich super aufschlussreiche Gespräch und ja, eigentlich die vielen erschreckenden Tatsachen über das Asyl-BLG.
Ja, wollen wir jetzt nicht so negativ enden. Das Positive beginnt zu überwiegen. Wie gesagt, die Entwicklung in der Sozialgerichtsrechtsprechung ist positiv. Und irgendwann werden wir diesen Unsinn überwinden. Das Problem heißt Rassismus. Wir haben ja jetzt gerade immerhin eine stärker werdende Rassismusdebatte und die muss auch zum Asyl-BLG geführt werden. Und auch zu der Frage Rassismus in Sozialbehörden und Sozialgerichten. Auch das ist natürlich ein Problem.
Ja, ich denke, das ist ein sehr guter abschließender Hinweis noch. Vielen Dank dir.
Okay, danke dir.
Das war die 11. Folge von Asyl im Dialog mit Volker Gerloff zum Asylbewerberleistungsgesetz. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus diesem Interview. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr in den Folgennotizen. Bis in 2 Wochen zur nächsten Folge.